Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ehrendoktorwürde für ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus. Ein Abendessen bei Benjamin Netanyahu. Nach außen ist der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Israel mit der deutsch-israelischen Regierungskonsultation recht harmonisch. Mit kleinen Einschränkungen allerdings.
Aber es gibt eben auch Problemfelder, zum Beispiel den israelischen Siedlungsbau in den besetzten Palästinensergebieten. Aber das sollte hier nicht das Signal sein. Es sollte hier wirklich ein Signal der Verbundenheit ausgesendet werden. Deswegen hat man eher die harmonischen Töne in den Vordergrund gestellt. Da passte natürlich die Preisverleihung ganz gut.
Seit gestern ist die Bundeskanzlerin Angela Merkel in Israel. Sie bleibt bis heute. Und Tim Aßmann, das ist unser Korrespondent, der hat das Treffen für uns verfolgt. Worüber nicht und worüber dann doch gesprochen wurde, das erfahrt ihr im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 4. Oktober. Dann kommen wir zu einer Geschichte, da geht es um die Mafia. Also wer bei der Mafia ist und diesem Verein abschwört, alles beichtet, der bekommt Sünden erlassen. So eine Idee kann auch nur die katholische Kirche kommen, ne? Also in diesem Fall ist es ein Bistum im Süden von Italien, in Kalabrien. Also ganz ernsthaft, geht da überhaupt jemand hin von der Mafia?
Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich will es nicht ausschließen, aber ich halte das eher für eine PR-Aktion der Kirche, die möglicherweise da auch in Erklärungsnot ist.
Andreas Ulrich ist Journalist vom Spiegel, recherchiert schon lange zur Mafia in Italien und der schätzt diese Geschichte. Mafia beichten, danach ist alles vergeben, mal für uns ein. Und wir kümmern uns um den Fall von einer Frau, die ist gewesen in einem Flugzeugflug von London nach Köln und da hat sie darauf bestanden, dass niemand im Flugzeug Erdnüsse essen darf, weil sie so allergisch darauf reagiert. Also Erdnussallergene können durch die Luft übertragen werden oder wie? Ja, das geht. Und wie das funktioniert und warum das eben problematisch ist, darüber habe ich mit einem Allergologen gesprochen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Besuch in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, wird nie zur Routine. Auch nicht dann, wenn man schon 7-mal dort gewesen ist. So wie die Bundeskanzlerin, die das auch immer wieder zu schätzen weiß.
Dieses Vertrauen, was wir hier erfahren und was ich hier erfahre, gleicht ja einem Wunder. Das Wunder ist, dass vor dem Hintergrund des Zivilisationsbruchs der Shoah, vor dem Hintergrund der von Deutschland begangenen Menschheitsverbrechen, es heute möglich ist, in dieser Stelle und hier zusammen zu sein und über die Gegenwart und die Zukunft zu diskutieren.
Angela Merkel ist seit gestern in Israel, auch um über Wirtschafts- und über Wissenschaftsthemen zu sprechen. Aber da war auch noch was anderes. Sie hat nämlich die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa bekommen, mit der ist sie ausgezeichnet worden für ihren Einsatz gegen Antisemitismus. Ich habe mit unserem Korrespondenten Tim Aßmann nochmal gesprochen über dieses Treffen, also Ehrendoktorwürde. Es gab auch noch ein Abendessen mit dem Staatspräsidenten Benjamin Netanyahu. Das klingt eigentlich nach einem sehr harmonischen Treffen. War es das auch, zumindest von außen betrachtet?
Ja, das war es zumindest, wenn wir über das reden, was nach außen demonstriert wurde. Dieses Treffen, diese Regierungskonsultationen, die Kanzlerin war ja nicht alleine hier in Israel, sondern sie brachte gleich 10 Minister mit. Die sollten eigentlich das Signal senden, dass alles in Ordnung ist zwischen Berlin und Jerusalem. Und man muss ja sagen, dass diese deutsch-israelischen Beziehungen auch in der Tat sehr stabil sind. Aber es gibt eben auch Problemfelder, zum Beispiel den israelischen Siedlungsbau in den besetzten Palästinensergebieten. Aber das sollte hier nicht das Signal sein. Es sollte hier wirklich ein Signal der Verbundenheit ausgesendet werden. Deswegen hat man eher die harmonischen Töne in den Vordergrund gestellt. Da passte natürlich die Preisverleihung ganz gut.
Dann lass uns da noch mal ein bisschen drauf gucken. Also welche Themen während des Besuchs von Angela Merkel sind denn angesprochen worden in Israel? Also was war so der Fokus?
Nun, insgesamt waren bei diesen Regierungskonsultationen letztlich langfristige Projekte das Ziel. Deutschland und Israel wollen noch enger zusammenarbeiten, wollen noch mehr kooperieren. Da gibt es einiges an Potenzial. Israels Wirtschaft boomt. Die Start-up-Nation Israel ist für viele deutsche Unternehmen sehr attraktiv. Das Land ist führend, wenn wir über Cybersecurity reden, generell über Internetsicherheit, auch wenn wir über autonomes Fahren reden, also über Computersysteme, die Autos ohne Fahrer durch die Gegend rauschen lassen. All das kann man hier in Israel sehr gut. Deswegen sind deutsche Unternehmen hier mittlerweile auch regelmäßig Gast, kaufen sich hier ein. Es waren auch Firmenvertreter mit dabei. Das soll weiter gefördert werden. Auch wissenschaftliche Zusammenarbeit soll gefördert werden. Und es soll ein deutsch-israelisches Jugendwerk geben, das sich dann um Jugendaustausch zwischen beiden Ländern kümmern soll. Auch wegen der gemeinsamen tragischen und furchtbaren Vergangenheit, damit die nicht in Vergessenheit gerät. Das waren die Regierungskonsultationen. Das ist das, was hier heute beschlossen oder auf den Weg gebracht wurde. Und dann gab es da eben auch noch die strittigen Punkte, aber in denen ist man nicht wirklich weitergekommen.
Ja, aber über diese strittigen Punkte können wir vielleicht noch mal kurz sprechen. Und dazu müssten wir noch mal ansetzen beim vergangenen Jahr. Da hat die deutsche Regierung das Treffen ja abgesagt. Offiziell aus Termingründen, inoffiziell, sagt man, lag es wohl eher daran, dass man eben nicht einverstanden gewesen ist von deutscher Seite aus mit der israelischen Siedlungspolitik. Das heißt, diese Lage hat sich jetzt insgesamt entspannt oder ist sie eben an diesem Punkt immer noch kritisch?
Nein, sie ist eigentlich sogar noch angespannter als damals, denn die Bauaktivitäten der israelischen Seite in den Palästinensergebieten haben zugenommen. Die Baukräne drehten sich auch heute in den Siedlungen, während in Jerusalem beide Regierungen miteinander sprachen. Da ist eigentlich überhaupt nichts besser geworden, aber man hat halt offiziell beschlossen, sich nicht mehr darüber zu streiten. Frei nach der Devise, wir werden uns hier nicht einig, also kümmern wir uns um andere Themen. Und deswegen war der Siedlungsbau hier auch nur ganz am Rande ein Thema.
Ging es denn sonst noch um Themen, wo du jetzt so gedacht hast, hätte ich gar nicht gedacht, dass Sie das nochmal zum Thema machen?
Nun, ich war dann doch ein bisschen überrascht, wie intensiv hier noch einmal über das Nuklearabkommen mit dem Iran geredet wurde. Das war hier Thema, obwohl schon vorher absehbar war, dass da auch beide Positionen, die der Bundesregierung und die der israelischen Seite, dann doch recht weit auseinander liegen. Es ist ja so, dass Deutschland dieses Nuklearabkommen weiterhin retten will, auch nachdem die USA ausgestiegen sind. Israel aber will dieses Abkommen zum Scheitern bringen, weil man der Meinung ist, dass es den Iran nicht daran hindert, Atomwaffen zu bekommen. Und die Bundeskanzlerin hat hier heute auch gesagt, natürlich seien Irans Nuklearambitionen eine reale Gefahr für Israel. Das sehe sie auch so. Sie kann also hier die Sicherheitsbedenken der israelischen Seite sehr gut nachvollziehen. Auch sie will eine solche nukleare Bewaffnung nicht. Aber über den Weg, wie man dieses Ziel erreicht, da sind sich beide Seiten eben nicht einig. Die Bundesregierung hält nach wie vor dieses Abkommen für eine Möglichkeit, den Iran an der Erlangung von Atomwaffen zu hindern. Jerusalem sieht das anders. Israels Regierungschef Netanyahu sieht das anders. Hier ist keine Annäherung zwischen beiden Seiten zu erkennen.
Angela Merkel will ein Signal der Verbundenheit aussenden in der Zeit, wo sie in Israel ist, während ihres Besuchs. Die Hintergründe dazu habt ihr bekommen von Tim Aßmann. Das ist unser Korrespondent in Tel Aviv.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Selbst wenn man nirgendwo einen Job bekommen hat, erstmal Geld vom Staat kriegen und die Nerven behalten können, das ist ja die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Das Land Berlin hat jetzt gesagt, na, wir wollen mal das solidarische Grundeinkommen testen ab dem zweiten Quartal 2019. Also das bedeutet, was Gemeinnütziges tun, sogar für den Mindestlohn. 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen, das ist die Idee und das oberste Ziel. Die Leute sollen nicht in Hartz IV abrutschen. Pascal Fischer, unser Reporter, hat sich da noch mal ein bisschen reingefuchst in das ganze Thema. Also Pascal, was genau sollen die Leute denn zum Beispiel arbeiten?
Ja, zum Beispiel sollen die Hausmeisterdienste machen, Concierge-Tätigkeiten bei Wohnungsbaugesellschaften, Hilfe im Nahverkehr, Service für ältere Bürger, zum Beispiel einkaufen gehen oder die begleiten. Es geht um einfache Pflegetätigkeiten, Arbeit in Kultureinrichtungen oder sogar in der Flüchtlingshilfe. Es sollen alles also gesellschaftlich relevante Tätigkeiten sein, sagt der Senat, immer in Kommunen, kommunalen Unternehmen oder gemeinnützigen Trägern.
Und deshalb heißt das Ganze dann eben auch solidarisches Grundeinkommen, ne?
Ja, genau. Die Menschen tun was für die Gemeinschaft und sie haben Arbeit, noch dazu unbefristet und sozialversicherungspflichtig. Bedingungslos wäre das Grundeinkommen ja, wenn du nichts tun müsstest. Es sollen jetzt aber auch keine Jobs aus dem ersten Arbeitsmarkt verdrängt werden, so sagt ein Paper, das der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, veröffentlicht hat, Stand Ende September.
Dann lass uns mal gucken, wie sieht es denn aus so mit den Kosten und mit dem Nutzen?
Ja, die Leute sollen den Landesmindestlohn bekommen oder tarifliche Gehälter, wenn es da einen Tarifvertrag dann in dieser Tätigkeit oder der Branche gibt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hat das mal hochgerechnet. 150.000 Langzeitarbeitslose kosten dann jährlich 750 Millionen Euro mehr. Klingt nach viel, aber der Berliner Senat kontert jetzt auch. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU CSU und SPD. Der plant bis 2021 ein Budget von 4 Milliarden Euro für Programme für Langzeitarbeitslose. Naja, und für Betroffene heißt das konkret in Berlin auch was Schönes, nämlich 200 bis 300 Euro plus im Monat im Vergleich zu Hartz IV so ungefähr.
Ehrlich gesagt, arbeiten für Geld, ich meine, das ist doch die gute alte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, oder nicht?
Ja, die aus den 90er Jahren im letzten Jahrhundert im Grunde ja, da mit dem Begriff Grundeinkommen zu hantieren, ist eine Mogelpackung der rot-rot-grünen Regierung in Berlin, sagt zum Beispiel Pascal Kober, das ist der sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Eigentlich entsteht ja nur ein zweiter Arbeitsmarkt für diese Beschäftigten.
Wenn wir sie jetzt aber in eine solche Sonderwelt der Tätigkeiten führen, die es im Moment gar nicht gibt, also Oberbegriff gemeinnützige Tätigkeiten in Vollzeit und das unbefristet, dann wird das eine Sackgasse sein. Sie kommen dann tiefer in die Abhängigkeit des Sozialstaates hinein und nicht heraus.
Das habe man in den 90ern gesehen, also so arbeitstherapeutische Maßnahmen, nannte man das dann irgendwann böse. Studien zeigen, sagt die FDP, dass nur Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt wirklich helfen, den Sprung ins echte Jobleben zu schaffen.
Naja, aber ich meine, also ich denke mir halt auch, weißt du, so ein Job ist halt besser als gar kein Job, also könnte das nicht doch helfen?
Ja, vielleicht gerade nicht. Das richtet sich ja an Arbeitslosengeld 1-Empfänger, gerade nicht an die Sorgenfälle, also wirklich die Langzeitarbeitslosen, womöglich Ex-Drogis, Leute mit Alkoholproblemen, die ohnehin nicht sofort Vollzeit arbeiten können, die erstmal wieder sich an so einen Rhythmus gewöhnen möchten und müssen, sagt Jürn Jakob Schulze-Berndt von der CDU Berlin.
Wenn man sich entscheiden sollte, ihnen ein lebenswertes Teilhaben an der Gesellschaft zu ermöglichen, dann würden wir sagen, dann ist das genau das Richtige. Aber nun arbeitsfähige Leute vom Markt zu nehmen und sie hier mit solchen Beschäftigungen abzuspeisen, das halten wir für das völlig Falsche.
Was ist denn mit Modellrechnung des DIW zum Beispiel, des Deutschen Instituts für Wirtschaft?
Ja, hatte ich ja zitiert, die mögen natürlich stimmen, aber FDP-Mann Pascal Kober sieht da nur eine Quersubventionierung.
Das ist ein Deal für die Stadt Berlin, denn sie schafft sich finanziell vom Bund unterstützte, günstige Arbeitskräfte für Aufgaben in der eigenen Kommune.
Die FDP meint, Berlin solle lieber in Schulen investieren und damit viel, viel langfristiger denken.
Das solidarische Grundeinkommen klingt gut, ist aber eigentlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die nur anders heißt. Das sagen vor allen Dingen die Kritiker. Einen kleinen Überblick habt ihr bekommen von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist schon irre. Da haben Menschen die schlimmsten Verbrechen begangen, andere Menschen umgebracht, Geld gewaschen, Drogen verkauft, Schutzgeld erpresst, Frauen dazu gezwungen, sich zu prostituieren. Und dann können die beichten gehen und all ihre Sünden werden ihnen erlassen. Das klingt jetzt erstmal völlig gaga, aber so soll das wohl laufen, und zwar in einem Bistum in Kalabrien. Das ist ganz im Süden von Italien. An diesem Wochenende kann man der Mafia abschwören, wenn man denn dazu gehört. Die Gegenleistung ist, man ist sündenfrei. Wie die Mafia darauf reagiert, das klären wir jetzt mal. Und zwar mit Andreas Ulrich, der Journalist beim Spiegel, beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit der italienischen Mafia. Herr Ulrich, denken Sie, dass überhaupt Mafia-Mitglieder auf dieses Angebot eingehen?
Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich will es nicht ausschließen, aber ich halte das eher für eine PR-Aktion der Kirche, die möglicherweise da auch in Erklärungsnot ist. Ich habe das auch so verstanden, dass es einen gewissen Nachlass auf Sündenregister gibt. Also alle Punkte, wenn man das mal mit einem Flensburger Verkehrssünderdatei vergleicht, werden da nicht gleich weggelöscht. Aber man kann, wenn man der Mafia abschwört, ein paar Punkte weniger kriegen und möglicherweise die Zeit im Fegefeuer verringern.
Also Sie können sich nicht vorstellen, dass da so irre viele Mafiosi gegebenenfalls auflaufen werden. Aber ich meine jetzt mal nur rein theoretisch, es würden sich vielleicht ein paar finden. Ich meine, so einfach kommt man ja generell nicht raus aus der Mafia. Welchen Nutzen oder welchen Sinn und Zweck hätte das denn tatsächlich für die? Sind die wirklich so gläubig? Brauchen die das?
Also die Mafia selber nutzt ja eine ganze Reihe von kirchlichen Sakramenten und so weiter für ihre eigenen Zwecke. Wenn sie in die Mafia aufgenommen werden wollen, dann schwören sie auf den Erzengel Gabriel, der im Übrigen auch der Schutzheilige der Carabinieri ist. Das Ganze ist irgendwie quasi religiös und es gibt traditionell eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen der Mafia und der katholischen Kirche.
Warum ist die so traditionell?
Erstmal hat es ja auch was mit dem Ansehen zu tun. Also wenn der Pate auch in der Kirche vorne in der ersten Reihe sitzt, wenn er bei Prozessionen die heilige Madonna mitträgt und so weiter, dann heißt das, ist es ja auch für sein Ansehen sehr, sehr wichtig. Und insofern ist die Kirche da für die Mafia natürlich auch in einer wichtigen Position, um die eigene Legitimation zu erklären.
Also es gibt schon bestimmte gewisse Verflechtungen und das ist auch bekannt.
Es ist bekannt. Es sind tote Mafiosos mit allen Ehren begraben worden. Die Mafia spendet viel Geld. Sie dürften möglicherweise auch den einen oder anderen Priester mit anderen Dingen in der Hand haben. Aber das schließt sich auch nicht aus, denn die Kirche selber sagt ja, mag auf Erden herrschen, wer will, die geistige Macht gehört uns. Und insofern muss auch der reuige Mafioso wird genauso wahrscheinlich von denen angenommen wie der anständige, brave Steuerzahler.
Welcher Mafia-Zweig ist denn da jetzt eigentlich besonders aktiv im Süden von Italien, also diese Region Kalabrien eben, da wo es auch diese Diözese gibt, die dieses Beichten für Mafiosi anbietet?
Die Region um Reggio Calabria, wozu auch Locri gehört, ist die mächtigste und größte Abteilung sozusagen der 'Ndrangheta, die quasi in ganz Kalabrien so eine Art wie so eine Aktiengesellschaft verteilt ist. Aber diese Region gehört zu den mächtigsten. Unter anderem gehört eben auch der Ort San Luca dazu, wo die Täter herkamen, die in Duisburg 2007 das Massaker angerichtet haben mit 6 Toten. Dort befindet sich auch das Kloster Polsi, wo einmal im Jahr sich die wichtigsten Mafia-Bosse treffen, um die Strategie der nächsten Jahre festzulegen. Also dieser Ort hat auch eine gewisse Bedeutung für die 'Ndrangheta.
Können Sie uns kurz noch mal einschätzen, wie die Mafia dort das Leben bestimmt?
Auf jeden Fall ist sie dort wahrscheinlich mächtiger als der Staat. Sie bestimmt wahrscheinlich weite Teile des täglichen Lebens. Es wird deutlich weniger Bürgermeister geben, die nicht von der Mafia geschützt werden, als solche, die es tun. Das ist dort ein sehr, sehr großes Problem, dass der Staat quasi dort kaum Einfluss hat. Also die ordnende Kraft des italienischen Staates ist in diesem Landesteil Italiens kaum zu spüren. Dafür ist die Mafia mächtig wie nie zuvor.
Ein Bistum in Kalabrien erteilt Mafiosi die Absolution, zumindest haben sie das vor, wenn sie denn auch beichten, ob da sich überhaupt jemand blicken lässt. Andreas Ulrich, Journalist beim Spiegel, hat das Ganze mal für uns eingeschätzt und er glaubt, dass da wahrscheinlich eher weniger vorbeikommen werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Irgendwie wahrscheinlich, dass es im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen um die letzten Baumhäuser nochmal Krach geben könnte zwischen der Polizei und den Umweltaktivisten. Die Räumung ist dann aber relativ ruhig verlaufen, auch wenn sie lange gedauert hat. In dieser Woche hat die Polizei auch die letzten Baumhäuser gefunden und abgebaut. Ines Grunow aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Das heißt, der Energiekonzern RWE kann jetzt anfangen zu roden?
Theoretisch schon. Seit dem 1. Oktober dürfte RWE dort Bäume fällen. Aber der Energiekonzern hat ja schon vorher gesagt, dass die Arbeiten nicht vor Mitte Oktober starten werden. Das liegt auch an einer Gerichtsentscheidung, die noch aussteht, das Oberverwaltungsgericht in Münster. Das muss noch über eine Klage des BUND entscheiden. Und dazu kommt ja noch die Forderung von mehreren Umweltverbänden, dass erst im Hambacher Forst gerodet wird, wenn die Kohlekommission fertig getagt hat. Die beschäftigt sich ja nicht direkt mit dem Hambacher Forst, aber eben damit, wie es nach dem Ausstieg aus der Kohleförderung weitergehen könnte. Und die Beratungen, die sind bis Dezember angesetzt.
Aber will RWE jetzt so lange warten oder was?
Es sieht zumindest nicht danach aus. Also gerade sichert der Energiekonzern den Wald, spannt Flatterband, zieht einen Graben und Draht um den Wald rum. Das alles soll verhindern, dass der Wald wieder neu besetzt wird. RWE will das mithilfe der Polizei durchsetzen. Umfriedung heißt das Ganze. Und das ist dann auch eine Voraussetzung dafür, dass es als Hausfriedensbruch geahndet werden kann, wenn jemand in den Wald eindringen sollte. Wann genau da aber gerodet werden soll, dazu will sich RWE bisher überhaupt nicht äußern.
Die Polizei ist dann aber weiter vor Ort und sichert den Wald ab. Das bleibt so.
Zwar mit deutlich weniger Personal, aber ja, einige Polizisten, die werden weiter vor Ort sein. Als der Wald geräumt wurde, da waren es ja insgesamt 3.500 Beamte. So viele werden wohl jetzt nicht mehr gebraucht. Man wolle drastisch reduzieren, hieß es von der Polizei. Aber man gehe eben auch nicht davon aus, dass nach der Räumung absolute Ruhe herrsche.
Spätestens am Samstag, also übermorgen, wird wieder einiges los sein rund um den Hambacher Forst. Dann ist ja die nächste Großdemo angekündigt.
Ja, und da werden 20.000 Menschen erwartet. Damit rechnen zumindest die Organisatoren. Aber im Moment ist gar nicht klar, wo die Demo genau stattfinden soll. Also erst war ein Protestzug geplant. Daraus ist mittlerweile eine Kundgebung an einem Ort geworden. Und jetzt ist aber noch immer die Frage, wo genau. Die Polizei hat einen Acker empfohlen, der gehört aber RWE. Naja, und die haben nicht so viel Interesse daran, dass da eine Demo stattfindet. Auch einige Bauern drumherum, die wollen ihre Felder dafür nicht zur Verfügung stellen. Ein Vorschlag im Moment ist, dass die Kundgebung auf einem alten Stück der A4 direkt am Hambacher Forst stattfinden soll. Das Gelände ist öffentlich. RWE sagt auch dazu überhaupt nichts. Ein Sprecher von BUND, der meinte, so oder so wird sich da eine ziemlich große Karawane von Menschen am Samstag in Richtung Hambacher Forst in Bewegung setzen. Wäre ja besser, wenn es dann zentral einen Ort gebe, aber entschieden ist das noch nicht.
Die Baumhäuser im Hambacher Forst sind zwar abgebaut, aber der Protest geht weiter. Für übermorgen ist wieder eine Großdemo dort geplant. Mit den Rodungen will RWE nicht vor Mitte Oktober beginnen. Ines Kruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die aktuellen Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova Update.
Jetzt sprechen wir über Banker. Banker stehen ja nicht so im Verdacht, auf der Seite des Volks und der Armen zu stehen. Ne? In Italien aber hat jetzt ein Banker geradezu auf Robin Hood gemacht, wenn ihr so wollt. Er hat nämlich von den Reichen genommen und er hat es den Armen gegeben. Ja, ja, es ist ein paar Jahre gut gegangen, aber jetzt hat er deshalb doch vor Gericht gestanden. Was hat er da gesagt? Pascal Fischer weiß es.
Er wollte immer den Bedürftigen helfen, hat Gilberto Baschiera gesagt. Er kommt aus dem kleinen Bergdorf Forni di Sopra und da hat er fast 1 Million Euro umverteilt.
Wahnsinn, wie lange hat er das gemacht?
Ja, das ist 2009 losgegangen, in der Finanzkrise. Da ist ein Mann zu ihm gekommen und wollte einen Kredit und hatte aber nicht genug Eigenkapital. Jo, und da hat dann der Baschiera einfach was dazu getan und der Kredit ging durch. Das hat er dann öfter gemacht, sozusagen eine eigene Schattenbank aufgemacht, 7 Jahre lang.
Und wie ist das dann aufgeflogen?
Ja, eigentlich wollten ja die Leute ihm alle das Geld zurückzahlen, aber das haben dann einige doch nicht gemacht und da ist dann irgendwann 1 Million Euro zusammengekommen und das ist dann auch seinem Chef aufgefallen.
Und deswegen hat er dann jetzt vor Gericht gestanden und jetzt, was passiert mit ihm? Also jetzt muss er in den Knast oder was?
Nee, eben nicht. Er ist zwar zu 2 Jahren verurteilt worden, aber weil das alles sein erstes Vergehen ist und die Strafe kurz, jo, da entgeht er dann doch dem Gefängnis.
Das heißt ein Happy End und ein geheimer Aufruf an alle Banker mit Herz.
Ja, nicht so ganz. Sein Anwalt Roberto Mete, der hat gegenüber der BBC klargestellt, Baschiera hat seinen Job und sein Haus verloren. Und der Zeitung La Repubblica hat Baschiera gesagt, er würde es trotzdem wieder so machen. Die Bankenwelt benachteilige Rentner und junge Leute ohne Ressourcen.
Denen würde er wieder helfen.
Ja.
Ja, okay. Also nicht im Gefängnis, aber privat dann leider doch pleite. Das ist die Strafe für die Taten eines modernen Robin Hood, eines Bankers in Italien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich braucht man ja keinen Vertrag, um eine Freundschaft zu besiegeln, ne? Also merkt man eigentlich von selbst, ob man jetzt befreundet ist oder eben nicht. Zwischen zwei Staaten läuft das doch auch mal anders. Da werden Freundschaftsverträge geschlossen, in denen zum Beispiel die wirtschaftliche Zusammenarbeit besiegelt wird. Und genau so ein Freundschaftsvertrag ist aufgekündigt worden, und zwar der zwischen den USA und Iran. Vorher hatte es ein Urteil gegeben, und zwar vom Internationalen Gerichtshof, nämlich, dass die USA ihre Sanktionen gegenüber Iran zum Teil aufheben müssen. Das wiederum passt den USA nicht. Wie das alles zusammenhängt, was das für ein Freundschaftsabkommen ist, ich habe drüber gesprochen mit Daniel Gerlach. Der ist Chefredakteur und Herausgeber vom Zenit-Magazin. Das beschäftigt sich mit der arabisch-islamischen Welt. Also, dieser Freundschaftsvertrag stammt aus dem Jahr 1955. Was ist das für ein Vertrag?
Ja, das ist eigentlich ein recht ungewöhnliches Dokument, wenn man sich die iranisch-amerikanischen Beziehungen anschaut, aber kein ungewöhnliches Dokument, wenn man sich allgemein internationale Beziehungen anschaut. Da geht es im Grunde um Wirtschaftsbeziehungen, konsularische Beziehungen und das Ganze hat damit zu tun, dass nach 1953, als es im Iran einen Putsch gegen die Regierung Mossadegh gab, an der maßgeblich auch amerikanische Geheimdienste beteiligt waren, man die Beziehungen mit dem Schah-Regime und den Vereinigten Staaten auf bessere Füße stellen wollte. Und seitdem ist natürlich in den amerikanisch-iranischen Beziehungen ziemlich viel passiert.
Warum gibt es den denn bis heute?
Ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, dass jemand vergessen hat, den zu kündigen. Ich beschäftige mich ziemlich intensiv mit den westlich-nahöstlichen Beziehungen und ich war relativ überrascht, dass die Iraner dann diesen Move gemacht haben und gesagt haben, wir berufen uns jetzt auf diesen Freundschaftsvertrag. Da hat man einfach mal die Akten geschaut und hat was kann man machen. Es gab letztendlich viele Gründe, diesen Vertrag zu kündigen, obwohl es auch nicht so üblich ist, dass man solche Verträge kündigt. Es gab viele Gründe, diesen Vertrag zu kündigen, und man kann auch ehrlich sagen, dass sich beide Seiten nicht daran gehalten haben. Insbesondere die Amerikaner in letzter Zeit natürlich mit dem Austritt aus diesem internationalen Abkommen. Und da haben sie natürlich jetzt allen Anlass dazu gesehen, diesen Vertrag endgültig zu kündigen.
Okay, aber das heißt, also Sie halten es durchaus für möglich oder glauben, dass die diesen Vertrag, wäre es jetzt eben nicht zu diesem Prozess vom Internationalen Gerichtshof gekommen, dass der einfach erstmal vergessen wurde über all die Zeit?
Naja, man hat im Ganzen jetzt nicht Priorität eingeräumt. Schauen Sie, es wurden ja iranische Staatsvermögen in den USA eingefroren. Es gab verschiedene Gerichtsverfahren gegen Iran, beziehungsweise hat man gesagt, es gab Terroranschläge von östlichen Organisationen, wie zum Beispiel Hamas und Hezbollah, für die man Iran verantwortlich gemacht hat. Und es gab jede Menge feindselige Handlungen, amerikanische Militäroperationen gegen Iran, im Iran. Also das sind alles letztendlich Anlässe, die, obwohl ich kein Völkerrechtler bin, ich vermute, zu einer sofortigen Kündigung dieses Vertrags geführt hätten. Aber man hat dem Ganzen eben nicht Priorität eingeräumt. Und es ist auch ganz interessant, inwiefern sich die Islamische Republik zum Beispiel als Nachfolgeorganisation des Kaiserreichs im Iran sieht. Denn bis 1979 gab es das Schah-Regime, gab es ein Kaiserreich. Das war eine andere Verfassung, ein anderer Staat. Und es ist also relativ umstritten, inwiefern sich das Regime in Iran, die Islamische Republik, als tatsächliche unmittelbare Nachfolgerin des Schah-Regimes sieht und sich an Verträge dieses Regimes gebunden fühlt. Ich denke, die Amerikaner werden nicht nur politisch argumentieren, sondern könnten sicher auch juristisch argumentieren und sagen, an diesen Vertrag fühlen wir uns aufgrund der bisherigen Feindseligkeiten einfach nicht rechtlich gebunden.
Wenn dieser Vertrag eben jetzt aufgekündigt wird, was bedeutet das denn für das Verhältnis zwischen den USA und Iran? Ich meine, das ist ohnehin nicht gut, das haben ja schon alle mitbekommen.
Politisch wird das unmittelbar keine Konsequenzen haben, denn das Verhältnis ist schon entsprechend schlecht. Man müsste prüfen, ob es konsularische Konsequenzen hat, zum Beispiel für iranische Staatsbürger, die in den USA leben und dort auch Vermögen haben. Aber eine wichtige Sache hat sich jetzt ergeben, nämlich kürzlich hat der Internationale Gerichtshof die Sanktionen, mit denen die Amerikaner Iran jetzt belegen, für völkerrechtswidrig erklärt, für Vertragsbruch. Und das hat aber mit diesem Freundschaftsvertrag jetzt unmittelbar nichts mehr zu tun, sondern damit, dass es hier um einen Angriff auf lebenswichtige Zweige der iranischen Wirtschaft und Gesundheitsversorgung geht. Und zum Beispiel hat der jetzt Internationale Gerichtshof gesagt, dass man den Iran daran hindert, lebenswichtige, für die Bevölkerung wichtige Pharmazeutika zu importieren. Das wäre zum Beispiel nicht in Ordnung. Und insofern gibt es andere internationale völkerrechtliche Verfahrensweisen, die jetzt hier, denke ich, im Vordergrund stehen. Nicht so sehr dieser iranisch-amerikanische Vertrag.
Die USA haben den Freundschaftsvertrag mit dem Iran aufgehoben. Einschätzung dazu von Daniel Gerlach vom Zenit-Magazin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manche Sachen kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Die passieren einem einfach. Nachbarn, Verwandte oder Allergien. Die nerven extrem. Jeder, der eine Allergie hat, kennt das. Eine Frau, die eine Erdnussallergie hat, die war so panisch, die hat die Flugzeugcrew gebeten, eine Durchsage zu machen, damit wirklich niemand während des Flugs Erdnüsse isst, weil sie so panische Angst hatte, eben vor einem allergischen Schock. Das klingt jetzt erstmal skurril. Das Ganze ist tatsächlich passiert, und zwar auf einem Flug von London nach Köln. Also, dass es allergische Reaktionen gibt, wenn man Nüsse isst bei einer Allergie, das ist logisch, das klingt logisch. Aber so ganz ohne Kontakt, kann das sein, dass man da auch so einen Allergieschock bekommt? Ich spreche jetzt darüber, und derjenige, mit dem ich darüber spreche, kann mir bestimmt weiterhelfen. Jörg Kleine-Tebbe, der ist Allergologe aus Berlin.
Guten Abend.
Also, wie ist das für Sie? Klingt das nachvollziehbar? Eine Frau mit Nussallergie will nicht, dass andere in ihrer Nähe Nüsse essen, weil sie Angst hat vor einem Allergieschock.
Nun, vielleicht sollten wir erst klarstellen, Erdnüsse sind ja eigentlich Hülsenfrüchte. Und die Baumnüsse, dazu zählen dann solche Dinge wie die Haselnuss oder die Walnüsse. Es gibt tatsächlich in sehr seltenen Fällen auf all diese Dinge, auch auf verwandte Dinge wie Cashew oder Paranüsse, gibt es tatsächlich auch mal sehr schwere Reaktionen. Und gerade bei der Erdnussallergie ist es bekannt, dass in einzelnen Fällen auch schon winzige Mengen ausreichen, die zum Beispiel dann auch durch die Luft fliegen. Stellen Sie sich vor, eine Erdnusstüte wird aufgemacht, dann fliegen auch von diesen Allergenen, von diesen Proteinen aus den Nüssen, kommt das auch in der Luft vor. Das kann man einatmen und da kann man tatsächlich allergisch drauf reagieren. Aber ich sage nochmal, das ist ganz selten und vielleicht sollten wir ein bisschen darüber reden, was es für verschiedene Allergietypen gibt.
Ja, dann lassen Sie uns das doch mal machen. Also wie viele gibt es denn überhaupt?
Mir geht es jetzt ja nur um diese gefährlichen Dinge, beziehungsweise die häufige Allergie auf Haselnuss, die die ganzen Birkenpollenallergiker kennen. Also, es gibt letztlich zwei wichtige Typen bei den Nahrungsmitteln. Das eine ist, wo sich die Allergie schon im Säuglings- und Kleinkindesalter entwickelt, auf meistens stabile Grundnahrungsmittel oder aber auch eben Erdnuss oder diese verschiedenen Nüsse. Und das ist meistens eine gefährliche Form der Allergie. Warum? Das ist meistens gegen diesen gesunden Bestandteil der Hülsenfrüchte oder Nüsse gerichtet, wovon reichlich vorhanden ist. Und diese sogenannten Speicherproteine gehen auch durchs Rösten und durchs Erhitzen gehen die nicht kaputt. Diese Form der gefährlichen Allergie haben nur ganz, ganz wenige. Das ist dann die echte Nussallergie oder die echte Erdnussallergie. Leider ist es das so, wenn das tatsächlich Betroffene schon ganz früh im Säuglingsalter entwickelt haben, dass sie das auch das ganze Leben behalten können.
Sie sagen jetzt, das ist die echte, nehmen wir jetzt mal Haselnuss oder eben Erdnussallergie.
Ja.
Was wäre dann, die nächste Abstufung?
Die unechte, damit meinen wir eigentlich sekundäre Allergien.
Ah, ja.
Was heißt das? Im späteren Alter entwickeln ja viele Allergiker einen Heuschnupfen, sehr häufig auf Birkenpollen. Und die Birkenpollen enthalten ein Stressprotein, was in ganz ähnlicher Form in anderen Birken- und Buchengewächsen vorkommt und eben in einer ganzen Reihe von pflanzlichen Nahrungsmitteln.
Ja.
Und dazu gehören eben die Kern- und Steinobst. Das kennen 2/3 der Birkenpollenallergiker, die dann so Juckreiz in der Mundhöhle bekommen. Das pitzelt so komisch, das juckt am Gaumen. Aber das tritt auch nach Haselnüssen auf oder nach Walnüssen, manchmal auch nach Mandeln. Übrigens auch nach Karotten oder manchmal auch nach Soja, nach frischem Soja. Diese Proteine sind allerdings nur in Spuren enthalten und werden durchs Erhitzen zerstört. Das heißt, die sind lange nicht so gefährlich wie die, über die wir zuerst gesprochen haben.
Das heißt also, die Menschen, die dann so eine sekundäre Allergie haben, die vertragen zum Beispiel Obst ganz gut, wenn das einmal richtig gekocht wird, so eingemachtes Obst zum Beispiel?
Ganz genau so. Alles, was gegart ist, ob das Kuchen ist oder ob das geröstet ist oder dies oder jenes, das können die ohne weiteres essen.
Und das könnte aber derjenige, der diese primäre Allergie hat, so nenne ich es jetzt einfach mal, der die echte Allergie hat, der könnte das nicht?
Der kann das nicht, weil dort diese Allergene auch durchs Rösten nicht zerstört werden. Das heißt, der Körper reagiert auch noch auf die gerösteten, gegarten oder sonst wie erhitzten Produkte. Und das ist das Besondere. Also deswegen die kleine Zahl, die ganz wenigen in Deutschland, das sind wirklich, vielleicht 0,2 bis 0,4%, die solch eine heftige Allergie haben, die sind wirklich gefährdet. Und da können manchmal auch ganz kleine Mengen genügen.
Herr Kleine-Tebbe, jetzt habe ich noch eine ganz praktische Frage an Sie zum Abschluss. Was ist denn zum Beispiel, also wenn jetzt jemand ohne Allergie Nüsse gegessen hat, bleiben wir einfach mal bei den Nüssen, und der küsst jetzt jemanden, der allergisch ist, kann das auch schon eine Reaktion auslösen?
Nur dann, wenn derjenige, der geküsst wird, wirklich diese gefährliche Allergie hat, die er schon im Säuglings- oder Kleinkindalter entwickelt hat. Die meisten wissen das dann. Die sind auch ausgestattet mit diesen Adrenalin-Sofortspritzen, die man dann bei sich tragen muss, um im Notfall auch sich selbst zu helfen.
Aber es heißt jetzt nicht, wenn man gegen eine Nussart allergisch ist, dass man auch gegen alle anderen automatisch
Nein,
allergisch
ganz
ist.
Sicherlich nicht. Meistens richtet sich das nur gegen ganz bestimmte Dinge. Es können auch mal Pistazien sein, kann auch mal Sesam sein und solche Dinge. Aber wichtig ist, dass die meisten, die nach rohen Haselnüssen durchaus ein bisschen Juckreiz im Mund bekommen, dass die sich keine Sorgen machen müssen.
Okay.
Weil das sind Millionen in Deutschland und die brauchen sicherlich keine Sorgen zu haben, dass da was im Flugzeug passiert.
Ja, aber wenn der Hals zuschwillt, dann sollte man schon schnell den Notarzt rufen. Ne?
Dann ist das unangenehm, vielleicht mit Eislutschen und solche Dinge, aber auf jeden Fall auch einen Arzt rufen. Aber zum Glück ist das nicht so häufig.
Herr Kleine-Tebbe, danke, dass Sie uns das nochmal so genau erklärt haben. Herr Kleine-Tebbe ist Allergologe aus Berlin und wir haben nochmal genau gesprochen über die unterschiedlichen Formen der Allergien, die es eben so gibt. Das war das Update für heute Abend. Wir hören uns morgen wieder. Pascal Fischer und ich wünschen einen schönen Abend.
Tschüssi.
Tschüss, bis morgen. Sonja Meschkat mein Name. Ciao.